Deutschlandfunk Kultur. Stunde 1 Labor.
Heute haben wir einen Musiker zu Gast, den Cellisten Johannes Moser. Ich bin Ulrike Timm und grüße Sie herzlich. Johannes Moser gewann 2002 den Tschaikowski-Wettbewerb. Das eröffnete ihm den Weg in eine internationale Karriere als Solist. Er spielt in allen großen Konzertsälen der Welt, lehrt an der Musikhochschule Köln, ein Meister seines Faches, gerühmt und ständig auf Reisen. Aber vielleicht kann man ihn ja einfach auch mal so vorstellen. Eine Runde mit alltäglichen Fragen, eine Runde Ping-Pong mit Johannes Moser. Wann klingelt zum Beispiel morgens der Wecker?
Zu früh. Das Schöne im Moment jetzt an der Corona-Zeit ist, dass ich mich von der Sonne wecken lasse. Und das ist tatsächlich der schönste und sanfteste Wecker und ich gehe ganz anders in den Tag hinein.
Was darf im Kühlschrank niemals fehlen?
Mozzarella di Bufala.
Wein, Bier oder Whisky?
Weder noch, ich trinke keinen Alkohol.
Meer oder Berge?
Berge, ganz klar. Ich liebe Berge. Berge bringen alles wieder ins rechte Lot und alles irgendwie in Perspektive. Ich bin wahnsinnig gerne am Meer, aber ich verehre die Berge. Ich habe mal einen ganzen Sommer auf der Seiser Alm verbracht und das war ganz wunderbar. Da bin ich von Gipfel zu Gipfel gegangen. Wunderbares Erlebnis.
Mozart oder Beethoven?
Beethoven.
Was haben Sie sich zuletzt Schönes gekauft?
Einen Monitor-Recorder von Atomos, der mir hilft, meine Videos aufzunehmen in 4K, und damit ich sie leichter schneiden kann.
Der schlimmste Albtraum eines Cellisten?
Ja, Hand ab.
Was kann man mit Tönen nicht sagen?
Ich kann mit Tönen meine Steuererklärung leider nicht machen.
Okay, und sonst lässt sich alles in Tönen sagen?
Oh, das ist eine gute Frage. Ja, lass mich mal überlegen. Es fällt mir tatsächlich nichts ein. Selbst mathematische Dinge, das hat ja Johann Sebastian Bach bewiesen, mathematische Dinge, die kann man in Musik übersetzen und sie klingen dann ganz wunderbar. Also es ist dem musikalischen Ausdruck wirklich wenig Grenze gesetzt.
Wenn Sie eine historische Persönlichkeit treffen könnten, welche würden Sie gerne mal treffen?
Unbedingt Beethoven, weil Beethoven immer so etwas eindimensional als wilder Sturkopf präsentiert wird. Aber mich würde Beethoven interessieren, wenn er banal ist, also wenn er nicht gerade die 7. Symphonie oder die 3. Cellosonate geschrieben hat, sondern wenn er Schuhe putzt oder wenn er zum Einkaufen geht. Also so die Dinge, die im täglichen Leben stattfinden, eines der größten Menschen, die wir je hatten, das interessiert mich.
Und wenn Sie dazu noch einen Nicht-Musiker nehmen könnten?
Ich denke Kleopatra, das würde mich interessieren, ja. Ich glaube, überhaupt starke politische Frauen, ja, die eben auch in einem völlig anderen sozialen Klima, als wir es heute haben, das würde mich interessieren. Ja.
Ping-Pong mit dem Cellisten Johannes Moser. Anfangs brach nämlich die Leitung ständig zusammen. Da warfen wir uns so die Bälle zu. Dann klappte es besser. Ein Gespräch, nicht face-to-face, aber Ohr zu Ohr mit einem Musiker, sollte das ja eigentlich gut möglich sein.
Ja, schön zumindest virtuell bei Ihnen zu sein.
Sie reisen als Solo-Cellist um die Welt. Inwiefern hat Corona denn Ihre Pläne komplett hinweggefegt?
Meine ganze Saison, die jetzt noch übrig geblieben wäre, ist also im Grunde abgesagt. Ich habe jetzt schon Absagen bis Juli reinbekommen. Und hier und dort besteht eben immer noch die Hoffnung, dass es bald weitergeht. Aber ich glaube, das ist eher Optimismus als realistisch. Es war also tatsächlich so, dass ich in Wien ein Konzert gespielt habe und am nächsten Tag wurde dort der Musikverein geschlossen. Und dann bin ich morgens noch nach Hamburg geflogen und habe in der Elbphilharmonie gespielt. Und am nächsten Tag wurde dann auch die Elbphilharmonie geschlossen. Also das verfolgte mich so wie so eine Tsunami-Welle, wo ich dann jeweils so 10 Meter davor irgendwie noch trockenes Land unter den Füßen habe. Aber natürlich irgendwann schwappte die Tsunami-Welle dann über uns alle drüber. Und ich bin jetzt im Moment in München. Das ist das alte Haus der Familie. Ich wohne eigentlich inzwischen in Wien, kann leider nicht über die Grenze, weil die Grenze geschlossen ist. Und ja, habe dort in Wien nur einen Zweitwohnsitz. Insofern bin ich jetzt erstmal in München, aber fühle mich hier eigentlich gerade sehr wohl.
Johannes Moser sitzt fest, wie viele andere Musiker auch. Und was das mit dem Leben macht, darüber wollen wir gleich ausführlich reden. Aber einen Musiker, den frage ich zu Beginn immer gerne, lieber erst was hören oder lieber erst sprechen?
Hören wir doch erstmal was.
Thank you.
Die Sarah Warnd aus der ersten Cello-Suite von Johann Sebastian Bach, gespielt von Johannes Moser. Im Konzert ist das oft eine Zugabe, ein Selbstgespräch in Tönen vor Publikum. Was mögen Sie daran besonders?
Ich finde, diese Sarah Warnd ist in ihrer Einfachheit und in ihrer Schönheit eigentlich ganz gut geeignet, um die Luft nochmal so ein bisschen zu klären. Die Konzerte, die ich meistens davor spiele, sind oftmals von großem emotionalen Gehalt und oftmals auch sehr wild. Also wenn ich jetzt an Schostakowitsch oder Prokofjew denke oder auch an das hochemotionale Dvorak-Konzert. Und so ist es ganz schön, dem Ganzen noch etwas nachzuschicken, was sozusagen nochmal alle zur Ruhe kommen lässt. Also ich spiele auch oftmals ganz andere Sachen, aber kehre dann doch wieder zu diesem einfachen Stück zurück, weil es eigentlich den dramaturgischen Sinn erfüllt, den ich mir von so einer Zugabe erhoffe.
Und ich habe diesen Schlusssatz für uns an den Anfang gestellt, weil er womöglich auch mit der Situation ein wenig korrespondiert, in der wir alle gerade sind. Jeder viel mehr auf sich gestellt als vorher. Was machen Sie denn mit dieser unfreiwillig frei gewordenen Zeit?
Ja, das ist ein großes Thema gerade bei mir, weil ich, sobald hier die Grenzen zugegangen sind und wir alle dazu angehalten wurden, zu Hause zu bleiben, mich eigentlich wahnsinnig in Arbeit gestürzt habe. Also ich habe angefangen, all das Repertoire für nächste Saison zu üben. Ich habe diverse Masterclasses, die ich im Internet poste. Das sind Livestream-Konzerte, die ich spiele. Das sind also lauter Aktivitäten. Und ich merke irgendwie, diese ganzen Aktivitäten, die ich da angeschoben habe, habe ich wahrscheinlich vor allem deswegen angeschoben, weil ich körperlich und geistig noch total im Tour-Modus war, also auf 180. Und irgendwie etwas brauchte, um dieses Gefühl zu haben, ich schaffe etwas.
Vollbremsung aus schneller Fahrt heraus, das wirft einen ja ganz schön aus der Kurve.
Ja, absolut. Ich glaube, das ist einerseits bewusst, andererseits natürlich unbewusst. Der Geist ist auf Hochtouren und diese totale Loslösung von Planbarkeit und diese Loslösung von dem normalen Zeitstrahl, auf dem ich mich ja über die Kontinente hinweg bewege in meinem Tourleben, auf einmal ist diese Zeitlosigkeit, die stattfindet und im Grunde vom Tag zu Tag leben, eine Erfahrung, der man mal bewusster begegnen könnte. Insofern bin ich gerade eben dabei zu überlegen, ja, muss es denn jetzt weiter mit dieser ganzen Aktivität gehen? Oder ginge es nicht auch einfach, dass man sagt, ja, jetzt kehrt vielleicht einfach mal eine Zeit der Ruhe ein?
Aber so weit sind Sie noch nicht, dass Sie diesen unfreiwilligen Stopp schon als geschenkte Zeit begreifen.
Ja, ich glaube, da bin ich in meiner Sozialisierung und in meiner Erziehung zu protestantisch, als zu sagen, dass geschenkte Zeit, aber es wäre eben ein Experiment wert. Normalerweise ist geschenkte Zeit für mich immer, wie ist diese Zeit am besten verwandt? Aber die Frage stellt sich eben, was ist das Beste?
Die Ruhe, die sich derzeit so schwer finden lässt, die strahlen Sie im Spiel aber aus. Sie spielen fast immer mit geschlossenen Augen. Hören Sie dann anders? Was kommt hinzu, wenn das Sehen wegfällt?
Ja, das Sehen nimmt ja einen großen Bestandteil unserer Kapazitäten ein. Das ist ja ein sehr komplexer Vorgang fürs Gehirn. Und sobald man diesen Sinn ausschaltet, werden die anderen Sinne natürlich viel sensibler und für die anderen Sinne wird Kapazität freigeschaltet. Ich merke einfach, dass wenn ich die Augen schließe, dass ich auch nicht mehr aufs Instrument schaue. Ja, wie man auch physisch irgendwie von einem Instrument gefangen sein kann, mich sehr davon loslöse und eigentlich, wie man vielleicht sagen würde, in der Psychoanalyse es spielt. Also nicht mehr ich spiele, sondern es spielt.
Das Ziel all der Mühe, wenn man es denn schafft. Es spielt. Immer ein besonders glücklicher Moment nach all der Arbeit des Übens. Üben, üben, üben. 10.000 Stunden braucht es, um ein Meister seines Faches zu werden. Das haben Wissenschaftler ausgerechnet. Und diese 10.000 Stunden dürfen nur zum Teil frohen sein. Man muss aus der Pflicht auch eine Lust machen, sonst wird es zur Qual. Aber wenn das gelingt, formt dieses Für-sich-Sein mit dem Instrument eben nicht nur die Konzentration, die Erfahrung, auch die Selbsterfahrung. Wenn das gelingt, formt es das ganze Leben. Das geht mir durch den Kopf, während ich meinen Gast Johannes Moser gerade eben nicht höre. Es ist nämlich so, er nimmt seine Antworten bei sich zu Hause in guter Tonqualität auf. Ich meine Fragen hier bei uns im Studio. Das sorgt für den guten Sound auf beiden Seiten für Sie. Direkt hören wir uns aber nur über eine wackelige Mobilfunkleitung, die immer mal wieder aussetzt. Arbeiten in Corona-Zeiten, wenn alle Netze oftmals überlastet sind. Stunde 1 als Labor. Und dann höre ich Johannes Moser plötzlich wieder klar und deutlich und kann ihn fragen, wie sich das mit dem Üben bei ihm im Laufe der Zeit auch verändert hat.
Der Unterschied zu früher, also mit früher meine ich jetzt in meiner Zeit als Kind und als Teenager, ist, dass ich mir gar nicht mehr die Frage stelle, ob ich heute Lust habe zu üben oder nicht zu üben, sondern das ist einfach ein Vorgang, den ich jeden Tag angehe und ich mache es wirklich wahnsinnig gern. Ich habe irgendwann festgestellt, dass es viel schwerer ist, sich zu entscheiden, 6 Stunden zu üben, als 6 Stunden zu üben. Dieser komische Mechanismus des Geistes, dass man irgendwie nach Bequemlichkeit sucht und nach dem Weg des geringsten Widerstandes, der trifft natürlich auch auf die Arbeit zu. Und wenn ich als Freiberufler mich sozusagen jeden Tag vor die Wahl stellen würde, übe ich jetzt oder übe ich jetzt nicht, dann würde ich eine viel größere Anstrengung haben, als einfach einen Termin im Kalender zu haben. Es ist 10 Uhr, ich setze mich hin und fange an zu üben. Und dann geht es im Grunde ganz von alleine. Üben ist ja nicht nur das Repertoire auf die Reihe kriegen, was man machen muss, sondern es ist ja auch immer wieder Introspektion. Es ist immer wieder schauen, wo stehe ich. Und es wird sehr klar während des Übens, wo man gefühlsmäßig und auch wo man im Leben steht. Und das setzt sich dann natürlich in ein Verhältnis zur Musik. Insofern ist dieses Üben natürlich auch eine Form der Meditation, also irgendwie schauen, was ist. Und Konzert ist dann mehr Wollen. Ich will jetzt das zeigen, was ich auch aussagen möchte. Und beim Üben ist das mehr so ein Vorgang, ja, wo stehe ich im Moment im Leben und wie kann ich der Musik begegnen, an der ich gerade arbeite.
Ihr Instrument, Herr Moser, das Sie auf allen Reisen begleitet, ist fast 330 Jahre alt, ein wunderschönes italienisches Cello. Was ist Ihnen dieses Instrument?
Ja, so ein Instrument ist immer eine Partnerschaft, die man eingeht. Und wie das so ist in Partnerschaften, am Anfang ist alles rosa-rote Brille und man ist irgendwie verknallt und alles ist super. Und dann lernt man über die Jahre vielleicht so ein bisschen die Marotten und auch die vielleicht die Fehler des Gegenüber kennen. Und im besten Fall lernt man damit zu leben und im besten Fall lernt man auch diese Marotten zu lieben. Nun habe ich tatsächlich ja ein sehr schönes Guarneri-Cello und die Marotten sind sehr klein, aber natürlich spiele ich dieses Instrument auch schon seit 12 Jahren. Es ist tatsächlich ein Cello, was sehr reisefähig ist. Also das hält die Reisen viel besser durch als ich. Es gibt ja auch Instrumente, die ganz schlecht reisen und die aufgrund der Trockenheit im Flugzeug zum Beispiel ganz viel Flüssigkeit verlieren und deswegen sehr knatschig klingen, wenn sie dann am anderen Ende des Atlantiks ankommen.
Aber wie ist das auf Reisen? Ein uraltes Instrument, eine Antiquität? Bei einem Musiker gehört das Instrument auch irgendwie zum Körper mit dazu. Sie sagten, es sei ein Partner. Kein Lebewesen, klar, aber auch viel mehr als ein Ding. Und dann Flughafenkontrolle, ab aufs Band damit, durchleuchten?
Ja, unangenehm ist das, weil ich natürlich das Instrument aus der Hand geben muss und durch die Kontrolle geben muss. Natürlich bekommt das Cello einen Sitzplatz neben mir.
Die Begleitperson, Mrs. Cello?
Ja, Mrs. Cello. Sie hat tatsächlich keinen Vornamen, sondern heißt CBBG EXST, also Cabin Baggage Extra Seat Cello Moser. Die Freiheit, dass es eine Mrs. ist, die nehme ich mir dann doch. Aber die Problematik ist einfach, dass man bei dem Reisen eben nicht nur das Cello aus der Hand gibt und es dann durchleuchtet werden muss, sondern auch, dass man ganz schwer anonym reisen kann. Das heißt, es kommen die ganze Zeit irgendwie Kommentare. Ach, hätten Sie mal lieber Querflöte gelernt? Ach, ist das die Schwiegermutter, die da drin ist? Ach, ist die Kalaschnikow? Haben Sie die Kalaschnikow dabei? Und das nervt natürlich, weil Reisezeit eigentlich auch Zeit sein sollte, wo man ein bisschen abschaltet und eben nicht unter den Augen ist. Und das ist halt mit dem Cello einfach sehr schwierig. Ich könnte mir vorstellen, mit dem Kontrabass ist es noch schwieriger. Fürs Cello ist gilt das schon mal, dass man immer irgendwie auffällt. Das Instrument gehört mir nicht, sondern das gehört einer privaten Stiftung und ist ein, ja, sehr, sehr mitgenommenes Instrument auch. Also man sieht dem Instrument auch die 330 Jahre wirklich an. Also da haben sich auch Würmer mal durchgefressen und das wurde auch mal ordentlich auf den Boden geschmissen. Also man sieht richtig, wie das Instrument auch über die Jahre und über die Jahrhunderte gelitten hat. Aber inzwischen ist es, wie ich hoffe, in guten Händen und es geht auch regelmäßig zum Geigenbauer für die Generalüberholung und danach fühlt es sich immer ganz wohl.
Und es wird wahrscheinlich noch sein, wenn Sie gar nicht mehr sind.
Ja, das hoffe ich sehr. So ein Instrument hat man natürlich nie nur für sich selber, sondern auch eben für die zukünftigen Generationen. Ja, ich frage mich natürlich doch öfters mal, ja, wer hat dieses Instrument gespielt? Ja, was für eine Geschichte erzählt so ein Instrument? Und ich glaube, das macht eben auch die Faszination solcher alten Instrumente aus. Ich kriege ja ganz oft die Frage, ja, warum muss es denn so ein altes Ding sein? Ich persönlich besitze auch einen sehr schönen Neubau eines Berliner Geigenbauers namens Ragnar Hein. Das ist ein wunderbares Instrument, aber es fehlen ihm eben 320 Jahre Geschichte. Und die Geschichte, das ist die Frage, ob die wirklich hörbar ist oder ob das nicht auch etwas ist, was im Kopf und in der Seele stattfindet und dadurch hörbar wird.
Wir haben mit ganz leiser Musik angefangen, mit Musik von Johann Sebastian Bach. Und wir machen ganz laut weiter mit einem Vorschlag von Ihnen, Johannes Moser. Sabotage mit den Beastie Boys. Was verbinden Sie denn damit?
Meine Jugend. Meine Jugend war natürlich einerseits Klassik pur, ja, und brauchte damit eben auch musikalische Antagonisten. Und die habe ich damals bei den Beastie Boys gefunden. Und ja.
Sabotage mit den Beastie Boys. Unser Gast, der Cellist Johannes Moser, hat viele Seiten, eben nicht nur die kontemplative. Es soll auch mal richtig abgehen. Bekannt, berühmt geworden ist er als Cellist nach einem Preis beim Tschaikowski-Wettbewerb 2002. Seitdem ein Leben als reisender Solist mit zusätzlichem Anker einer Professur an der Musikhochschule in Köln. Aber eigentlich sind Sie ja mehr oder weniger ständig unterwegs. Was mögen Sie daran?
Ja, ich bin auch schon so aufgewachsen. Meine Mutter ist Sopranistin gewesen, sie unterrichtet jetzt auch, aber sie war früher sehr viel unterwegs und hat uns Kinder mitgenommen. Das heißt, in dem Vorschulalter waren wir eigentlich auch ständig auf Achse. Und wenn ich jetzt unterwegs bin, dann ist mir das ein sehr vertrautes Gefühl. Also es ist für mich eher merkwürdig, so wie jetzt mit Corona, lange an einem Ort zu sein und lange zu Hause zu sein. Und die Art des Lebens, die ich wirklich schätze an diesem Nomadentum, ist, dass es immer neuen Input gibt, dass es immer neue Menschen gibt, dass es immer wieder neue Erfahrungen gibt auf der Bühne und vor allem, dass man ankommen kann, aber viel wichtiger noch, dass man abreisen kann. Also ich finde einfach dieses etwas sehr aktiv sein an einem Ort und dann den Ort verlassen, das ist etwas, was mir persönlich sehr zusagt. Und genau analysiert habe ich es noch nicht, aber damit werden bestimmt irgendwelche Dinge kompensiert.
Zugleich steht man als Solist ja auch immer etwas außerhalb. Das Orchester bleibt am Ort, Sie ziehen weiter. Und in diesem Dreieck Flugplatz-Hotel-Konzert kann man sich ja auch sehr verloren fühlen. Ein ziemlich bekannter Geiger sagte mir mal nur halb schmunzelnd, dann gehe ich mit mir essen. Die Einsamkeit des Solisten auf Tour, kennen Sie die auch?
Eigentlich gar nicht. Ich bin persönlich gerne allein und es gibt immer wahnsinnig viel Interaktion. Also sei das mit den anderen Orchestermusikern, sei das mit der Dirigentin oder dem Dirigenten, sei das mit dem Management des Orchesters. Und ich gebe ja auch viele Meisterklassen, wenn ich unterwegs bin. Also es gibt auch viel Interaktion mit Studierenden. Insofern ist das eigentlich ganz schön, am Abend dann wirklich ins Hotelzimmer zu kommen und die Tür zuzumachen und dann seine Ruhe zu haben. Ich kann mir eigentlich gar nicht vorstellen, wie man als Solistin oder als Solist irgendwie Einsamkeit erlebt, es sei denn, man ist einfach sehr kontaktscheu und geht nicht auf die Menschen zu, denen man begegnet.
Die Begegnung suchen Sie ja nicht nur mit den Profis, Sie machen viel zusammen, auch mit Nicht-Profis. Dann trifft sich ein ganzer Cello-Flashmob von vielen Spielern und legt so richtig los. Ich kenne eigentlich keinen zweiten hochkarätigen Solisten wie Sie, Johannes Moser, der sich so gerne auch um Amateure kümmert. Sei es in Übevideos oder eben auch real vor Ort, bis hin zu gemeinsamen Konzerten. Und am nächsten Tag für Sie dann wieder spielen im Musikverein in Wien oder im Konzertrebau in Amsterdam. Was gibt Ihnen die Arbeit mit Amateuren?
Ja, die Amateure, das ist einfach fantastisch, immer wieder an verschiedenen Orten mit Menschen zu musizieren, die das eben nicht professionell machen, sondern die es eben, wie der Name schon sagt, zu einer Lebensliebe zu erklären, Musik zu machen. Was ich toll finde an diesen Begegnungen, ist, dass bei Amateuren jede Note zählt. Und es gibt unter Profimusikern, da muss ich einfach jetzt mal ehrlich reinen Tisch machen, gibt es einfach sehr viel Zynismus. Und auch so diese, ja, etwas lapidare Professionalität, also das kriegen wir schon hin und ja, jetzt bloß nicht überproben und so. Und das ist eben schön, wenn man Menschen begegnet, denen das so viel bedeutet, was sie machen. Da ist überhaupt keine, in Bayern würde man sagen, da ist überhaupt keine Wurstigkeit dahinter. Und das finde ich persönlich ganz toll. Außerdem ist es natürlich für viele Amateure wahnsinnig aufregend, dann mal mit einem Profi zu musizieren und auf der Bühne zu stehen oder zu sitzen. Und insofern sind das immer Erfahrungen, die sehr viel Spaß machen.
Klingt fast so, als seien die Amateure die wahren Musiker.
Also ich sage regelmäßig nach diesen Projekten, ich möchte auch zu einem guten Teil wieder Amateur sein. Und dann lachen natürlich irgendwie die zynischen Kollegen und sagen, naja, also mit deiner Intonation bist du ja eigentlich schon Amateur. Das geht mir aber bei dem Amateursein wirklich darum, dass man eben von Amare, von Lieben, dass man eben jede Note wirklich liebt und wertschätzt und mit einer Bedingungslosigkeit auch sich dieser Musik öffnet. Und das sehe ich eben bei Amateuren sehr stark. Insofern sind Amateure für mich auch Lehrer. Und das ist eigentlich toll, dass diese Projekte eben keine Einbahnstraße sind, sondern dass ich da genauso viel rausziehen kann wie die Menschen, die sich da um diese Projekte bewerben.
Und Sie machen ja derzeit auch, lahmgelegt in der Saison durch Corona, Home-Videos mit Tipps für Cellospieler aller Könnensstufen. Das muss Ihnen ja auch was geben. Also lernen Sie womöglich was von denen und sei es Begeisterung halten?
Na, ich glaube, was ich wirklich lerne bei diesen Videoprojekten jetzt zur Corona-Zeit ist, wenn man was lernen will, muss man es unterrichten. Und eben wenn ich zu diesen Basics, also zu den Grundlagen des Cellospiels zurückkehre in diesen Videos und ganz einfache Dinge erkläre, dann komme ich oftmals in die Situation, dass ich überhaupt erstmal hinterfragen muss, ja, wie ging denn das eigentlich? Ich mache das seit 30 Jahren automatisch und jetzt muss ich es aber erklären und auf einmal geht nichts mehr automatisch und man muss sozusagen Vorgänge sich erstmal bewusst machen, die im Unterbewussten ganz schön aufbewahrt wurden. Das ist es eigentlich, was mir Spaß macht. Also wirklich an die Wurzeln zurückkehren. Und insofern ist diese Zeit für mich auch eine Rückkehr so zu den Basics. Sie sprachen ganz am Anfang von geschenkter Zeit. Und ich glaube, wenn ich jetzt diesen Ausfall von Konzerten nicht gehabt hätte und dieses verordnete Zuhause bleiben, dann hätte ich mir wahrscheinlich irgendwann ein Sabbatical genommen und gesagt, nee, ich möchte jetzt nochmal ganz zu mir zurückkehren und zu den Grundlagen. Und insofern nutze ich das jetzt einfach.
Die Cellisten untereinander, die scheinen eine freundliche, weltweite Community zu sein. So ein Cello-Schwarm, wie Sie ihn mal auf dem Tempelhofer Feld in Berlin initiiert haben, da waren, glaube ich, Hunderte dabei. Mit Geigern und Geigerinnen kann man sich das irgendwie schwer vorstellen. Woran liegt das? Warum sind die Cellisten so eine freundliche Community?
Ich denke, das hat viele Gründe, aber ich sehe diesen Grund ganz pragmatisch. Man kann tatsächlich als Cellospieler in allen möglichen Rollen sich wiederfinden. Also man kann entweder Continuo spielen, also das heißt eine Basslinie spielen, man kann in den höchsten Höhen Solo spielen, man kann Mittelstimmen spielen und das sieht man ja auch an den ganzen Cello-Ensembles, dass man eigentlich die ganze Bandbreite von den tiefsten Tiefen zu den höchsten Tönen eben abdecken kann. Und weil man eben in so vielen verschiedenen Rollen präsent sein kann und so flexibel sein muss, das erhöht einfach, glaube ich, auch die Sozialkompetenz. Also wenn Sie jetzt eine erste Geigengruppe eines Orchesters anschauen, dann sind das individuell oftmals sehr, sehr liebe Menschen. Aber wenn die in der Gruppe kollektiv da sind, dann geht es eben immer um das höher, schneller, weiter.
Also Cellisten sind die netteren Menschen. Ich stelle mir gerade einen Flashmob auf den weiten Feld mit lauter Geigern vor.
Es geht allenfalls noch bei den Bratschen, aber bei den Geigen wird es tatsächlich schwierig, ja.
Sie geben Konzerte auf allen Kontinenten. Wie unterscheidet sich eigentlich das Publikum?
Ja, jedes Publikum hat natürlich eine angelernte Art des Zuhörens. Wenn ich jetzt zum Beispiel an Holland denke, da wird dann ganz intensiv geklatscht, alle stehen auf und bei dem zweiten Mal rausgehen sind dann schon alle weg. In Deutschland wird oftmals sehr lange und wohlwollend geklatscht. Da spielt man die Zugabe dann erst nach dem fünften Mal rausgehen. Aber ich habe natürlich auch an Orten Konzerte gegeben, wo man bisher keine klassische Musik gehört hat und auch keine Klassiktradition sich entwickelt hat. So zum Beispiel 2003 in Ruanda. Das war ja noch sehr, sehr nahe dran an dem Genozid, der erst 8 Jahre vorher stattgefunden hatte. Also es war ein sehr verwundetes Land. Und dort eben mit Klassik hinzugehen, das war eine ganz besondere Erfahrung. Denn ich habe dort das Haydn-Konzert gespielt und man spendete also großen Applaus auch innerhalb des Stückes, also so wie beim Jazz-Konzert oder beim Rock-Konzert, während der schnellen Sätze, also dem ersten und dem letzten Satz. Und während des zweiten Satzes hat man sich also sehr angenehm unterhalten und es wurde also sehr viel geredet und wir hatten überlegt, ja, sollen wir jetzt abbrechen? Aber nee, wir haben einfach weitergespielt und alle haben sich eigentlich sehr wohl gefühlt, bis es dann zum Ende des Konzerts kam und wir aufhörten zu spielen und dann den Schlussapplaus erwarteten und alle standen auf und sind gegangen, weil es war ja zu Ende. Das hat mich fasziniert.
Was zwischendrin haben die geredet, getanzt, gesungen, geklatscht und am Schluss alle weggegangen, weil es vorbei war.
Am Schluss alle weg und gleichzeitig waren die sehr pikiert, weil das Ruandische Staatsballett hat für uns eine wunderbare Aufführung gegeben. Und die waren also sehr erstaunt darüber, erstens, dass wir unrhythmisch am Ende geklatscht haben, also Applaus, und gleichzeitig waren sie sehr verwundert, dass wir nicht mitgetanzt haben. Jetzt muss man sich natürlich vorstellen, so eine Gruppe deutscher, etwas unbeweglicher Musiker gegen so eine wirklich geniale Tanzkompanie. Also ich hätte mich natürlich nie getraut, da irgendwie mitzutanzen, aber das hätte dort zum guten Ton gehört. Und diese Erfahrung hat mir eigentlich gezeigt, dass diese Konzerttradition, wie wir sie haben und die ja an und für sich auch noch nicht so alt ist, dass das eigentlich etwas ist, was man oftmals auch hinterfragen darf und sollte, um eben nicht zu sehr in diesem Skelett der Aufführungstradition zu verharren, sondern eigentlich immer wieder frisch zu bleiben und frisch aufs Konzertleben zu schauen.
Von dem denkwürdigen Erlebnis mit dem Publikum in Ruanda gibt es leider keine Aufnahme. Aber das Stück, um das es ging, davon hören Sie jetzt einen Ausschnitt. Das Finale von Haydns Cellokonzert in C-Dur. Es spielen Johannes Moser, Violoncello, das Sinfonieorchester des Bayerischen Rundfunks mit Riccardo Muti am Pult.
Thank you.
Ein Ausschnitt aus dem Schlusssatz des Cellokonzerts in C-Dur von Josef Haydn. Johannes Moser ist heute zu Gast hier im Deutschlandfunk Kultur. Er hat uns erzählt von der Disziplin des Übens und den Erlebnissen des Reisens als Cellist. Sie stammen aus einer Musikerfamilie. Seit Generationen ist das so. Ihre Mutter Sängerin, der Vater Cellist, die Tante Edda Moser, ein wirklicher Weltstar in ihrer aktiven Zeit, die vielleicht berühmteste aller Königinnen der Nächte. Und bei den Urahnen gibt es bis heute bekannte Musikwissenschaftler und Pädagogen. Kurz, bei den Mosers wurden alle Musiker. Hatten Sie überhaupt eine Wahl?
Ja, ich denke schon, dass ich eine Wahl hatte. Ich habe irgendwann einfach beschlossen, dass ich Musiker werden möchte, vielleicht auch aus mangelnden Alternativen. Das muss ich jetzt mal ganz ungeschönt zugeben. Also ich habe mir die Entscheidung auch wirklich ganz final gemacht, indem ich das Gymnasium früher beendet habe und das Jungstudium an der Hochschule in Lübeck begonnen habe. Damals hieß das hochbegabte Aufnahmeprüfung und ja, da habe ich mich eben beworben und wurde dann auch angenommen.
Hätten die Eltern das auch akzeptiert, wenn sie gesagt hätten, ich werde Architekt?
Ja, natürlich. Ich glaube, meine Eltern wären vielleicht auch froh gewesen, nicht so sehr, weil sie mir nicht ein gewisses Talent zugesprochen hätten, sondern ich glaube, meine Eltern wissen sehr genau, wie hart dieser Musikerberuf ist und was das von einem abverlangt. Ja, und das ist ja ein Beruf, der nicht um 18 Uhr endet. Meistens fängt er erst um 18 Uhr an und man spielt eben abends, aber es ist eben auch ein Beruf, der einen sehr ins Privatleben verfolgt und das Privatleben unglaublich prägt und das muss man wirklich mit jeder Faser wollen, sonst ist man sehr schnell sehr frustriert.
Haben Sie mal auf der Kippe gestanden, dass Sie gedacht haben, nee, ich mache das doch nicht?
Ach, eigentlich nicht. Ich hatte, als ich 18 war, eine Krise, wo ich irgendwie gemerkt habe, ja, ich schaffe hier wenig Bleibendes. Also je nach Akustik ist der Klang entweder nach einer Sekunde oder zweieinhalb Sekunden irgendwie weg. Und was schaffe ich denn eigentlich hier? Ich bin kein Arzt, ich heile nicht Menschen. Und hatte dann das Glück, dass ich bei Live Music Now angefangen habe. Das ist eine Institution, die Musiker in Institutionen bringt für Menschen, die normalerweise nicht ins Konzert gehen können. Also da war alles dabei, vom Hospiz bis zur Werkstatt für Menschen mit Behinderungen, bis zur normalen Grundschule. Und ich habe da ein ganz spezielles Erlebnis gehabt, dass da ein junger Mann war, der hatte ein sehr starkes Down-Syndrom. Und als wir dann anfingen zu spielen, hat er eben in seinem Rollstuhl sehr stark angefangen, hin und her zu wippen und auch zu schreien. Und ich dachte, mein Gott, was haben wir jetzt hier angerichtet? Und das war eines meiner ersten Auftritte für Live Music Now. Und als zarter Jüngling von 18 Jahren war ich da also maßlos überfordert. Und am Ende der Veranstaltung kam der Herr, der diesen jungen Mann betreut hat, zu uns und hat gesagt, das ist ja wirklich unglaublich, der Thomas, der hat seit Monaten wenig bis nichts gesagt und jetzt, als er die Musik gehört hat, da ist er wieder richtig aus sich rausgegangen und hat sich ausgedrückt. Und da dachte ich, naja, interessant, also die Musik scheint ja dann doch nicht spurlos an Menschen vorbeizugehen und insofern ist das ein großes Geschenk von diesem jungen Mann namens Thomas gewesen an mich damals. Das ist genau das, was ich gebraucht habe damals, einfach um zu verstehen, Musik bewegt Menschen in einer Art und Weise, wie es eben Zuspruch und andere Formen der Kommunikation eben nicht kann. Und habe dann einfach für mich beschlossen, okay, Musik ist Kommunikation und Musik ist eine Art von Begegnung, die man sonst eben nicht herstellen kann. Und damit hat mein Beruf für mich einfach eine unglaubliche Wertigkeit bekommen. Und ich mache das eben immer noch. Also ich mache weiterhin, heute sagt man eben Outreach. Ich besuche eben oftmals noch Schulen oder eben Behindertenwerkstätten und so weiter. Wirklich Orte, wo normalerweise der philharmonische Nimbus eben nicht greift. Es ist auch, sich in eine Situation zu begeben, wo klassische Musik erstmal keinen Stellenwert hat und wo die klassische Musik sozusagen sich erstmal beweisen muss und wo ich mich als Musiker beweisen muss. Wissen Sie, wenn ich eine Schulklasse, 9. Klasse Realschule besuche, ja, dann sind das keine Klassikliebhaber und dann ist von Anfang an klar, ich muss jetzt hier mit meiner Musik überzeugen, sonst wird das eine ganz schreckliche Dreiviertelstunde. Und oftmals gelingt es und wenn ich sage, es gelingt, dann bedeutet das auch, es kann brutal misslingen, Aber das ist mir immer noch viel lieber, als wenn Gleichgültigkeit herrscht, weil das ist natürlich dann das Ende jeder Kunst, wenn es einfach nur ein Schulterzucken gibt. Und ich habe aber dort die großartigsten Klassikerlebnisse gehabt, abseits natürlich von den großen Bühnen.
Ich möchte nochmal zurück zu dieser prägenden Musikerfamilie, eine Familie voll toller Musiker über mehrere Generationen, darunter ein echter Weltstar, die Tante Edda Moser, Sängerin, in ihrer aktiven Zeit wohl die berühmteste aller Königinnen der Nächte. Die Stimme kreist auch irgendwo im Weltraum mit dieser Arie. Und ich habe mich gefragt, was macht das mit einem jungen Menschen, der begabt Cello spielt? Pampert das Selbstbewusstsein automatisch oder verunsichert es eher, wenn man auch so einen Maßstab in der Familie hat?
Also in meinem Fall war das so, dass immer klar ist Edda Moser und das ist irgendwie unerreichbar. Und diese Unerreichbarkeit ist etwas, was einen sehr bescheiden werden lässt, also in meinem Fall jetzt. Also wenn man irgendwie einen großen Erfolg hatte, dann freue ich mich darüber natürlich, aber ich weiß auch, es geht auch noch ganz anders und das ist eben in meinem Leben Edda Moser. Mit Edda verstehe ich mich wunderbar, also wir haben ein wunderbares Verhältnis. Ich bin ja an der Musikhochschule in Köln Professor und Edda wohnt dort ganz in der Nähe, das heißt, wir sehen uns oft. Und das ist eine familiäre Freundschaft, die ich persönlich sehr, sehr schätze und genieße. Und gleichzeitig bin ich natürlich voller Bewunderung für diese Lebensleistung.
Herr Moser, kennen Sie eigentlich Lampenfieber?
Ja, das kenne ich sehr. Ich habe da eine sehr große Wandlung gemacht. Und zwar 2011 habe ich mit den Berliner Philharmonikern mein Debüt gegeben und habe eben den Anruf meines Agenten bekommen und habe aufgelegt und gedacht, ja, das ist ja fantastisch. Und im nächsten Moment habe ich gedacht, das ist ja ganz grauenvoll, weil ich kann dieser Aufgabe nicht Herr werden. Ich passe da nicht hin. Und habe dann angefangen, mit einer Mentaltrainerin zu arbeiten, die mich eben innerhalb von 2 Jahren auf dieses Konzertereignis vorbereitet hat. Und ich habe dieses Konzert unheimlich genossen und ich glaube, es ist auch wirklich sehr gut gegangen. Und
damit man im Flow spielen kann, damit man alles abrufen kann, was man wirklich zeigen möchte, das ist ja eigentlich mehr eine Sportlertechnik, Mentaltraining.
Meine Maßgabe war, als ich da hingegangen bin, ich habe ihr gesagt, also ich möchte aus diesem Wochenende von 4 Konzerten rausgehen und sagen können, das ist etwas, was ich jetzt genossen habe. Und etwas, was ich auch für mich selbst gemacht habe und nicht etwas, was ich gerade so geschafft habe und wo ich gerade so die Parameter abrufen konnte. Und das ist gelungen. Also das Genießen und auch die Freude, habe ich gesehen, ja, diese Freude war wirklich ehrlich vorhanden. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man sich immer wieder darauf besinnt, dass man diesen Beruf eben nicht macht, um es gerade so zu schaffen und nicht einen Nervenzusammenbruch zu erleiden, sondern dass man auch dort mit einer unglaublichen Freude und Genugtuung aus dem Konzert herausgeht, weil sonst ist dieses Leben einfach zu anstrengend. Keine steten Sozialkontakte, familiäres Leben ist sehr schwierig zu realisieren. Der ganze Jetlag die ganze Zeit, ständig in diesen schmutzigen Flugzeugen unterwegs zu sein. Und wenn es dann nicht einen Moment gibt, wo man sagt, ja, dafür hat es sich jetzt gelohnt, dann soll man es nicht machen.
Dieses mentale Training kommt ja eigentlich aus dem Sport. Da haben Sie doch praktisch nochmal neu gelernt, auch für sich als Musiker, sich auf eine Situation hin entspannt zu fokussieren?
Also Sie haben ganz recht, das ist tatsächlich eine Technik aus dem Sport. Sie müssen sich das so vorstellen, eine junge Athletin oder ein Athlet bereitet sich auf Olympia vor. Das findet alle 4 Jahre statt und es ist nicht gesagt, ob man jemals wieder zu Olympia fahren wird, sondern man hat jetzt diese eine Chance. Man hat sein ganzes Leben darauf verwendet, besonders gut, sagen wir mal, 100 Meter zu laufen. Und wenn Sie jetzt jahrelang auf diesen Moment hinarbeiten, dass Sie da einmal 100 Meter laufen, dann ist diese Drucksituation unglaublich groß, bevor Sie überhaupt gelaufen sind. Und genauso ist mein Gefühl eben gewesen, als ich mich auf mein Debüt bei den Berliner Philharmonikern vorbereitet habe. Ich habe mein ganzes Leben auf etwas hingeübt. Und jetzt hat man sozusagen die Möglichkeit, den Heiligen Gral in Empfang zu nehmen. Und ich musste eben diese Drucksituation umwandeln. Und die Art und Weise, wie das geschieht, ist, dass man die Situation immer wieder im Vorhinein durchlebt, sie immer wieder durchdenkt, sie immer wieder durchfühlt. Aus dem Hotel rausgehen, ins Taxi steigen, in den Künstlereingang hinein, einspielen, hier ist der erste Gong, hier ist der zweite Gong und dann kommt die Dame und klopft an die Tür und dann geht man eben zur Eingangstür zum Saal. Und als ich dann wirklich real davor stand, zusammen mit Subin Mehta, da habe ich gedacht, hey, diese Situation habe ich ja schon 150 Mal durchgespielt, ich kann das jetzt.
Haben Sie das weitertragen können in Ihr Leben? Können Sie darauf zurückgreifen, wenn Sie heute 20 Jahre Erfahrung als Solist haben? Schauen Sie da womöglich auch nochmal anders drauf als junger Solist?
Ja, total. Ich glaube, ich lerne diesen Beruf erst jetzt so richtig schätzen. Ich glaube einfach, dass in den Anfängen es sehr oft darum geht, eben möglichst viele und möglichst hochkarätige Konzerte zu spielen und möglichst laut und so weiter. Und ich komme jetzt in ein Alter, ich bin gerade 40 geworden, ich komme jetzt eben in ein Alter, wo ich gewisse Dinge vielleicht mehr zu genießen weiß und vielleicht auch mehr so in die feinstofflichen Abstufungen der Musik mich hineintraue. Wenn ich jetzt Aufnahmen vergleiche von, sagen wir mal, meinem Dvořák-Konzert als 20-Jähriger und mein Dvořák-Konzert als 40-Jähriger, dann würde ich sagen, beides hat irgendwie seine Berechtigung und seine Faszination, aber es sind doch ganz andere Interpretationen, weil es eben ganz andere Menschen sind, die das spielen, also der Johannes Moser als 20-Jähriger und der Johannes Moser als 40-Jähriger.
Sie haben, Herr Moser, mal einen Soloauftritt mit einem Fallschirmsprung verglichen. Haben Sie mal einen echten Fallschirmsprung riskiert?
Ja, ich bin mal aus dem Flugzeug gesprungen, das war ein Tandemsprung. Das war ein Geburtstagsgeschenk meiner Ex-Frau und ich weiß nicht, was sie mir damit sagen wollte, aber ich bin also aus diesem Flugzeug geschmissen worden. Es war eine großartige Erfahrung, die sich auch durch nichts anderes irgendwie wiederherstellen lässt. Dieses Fallen und sich dann aber fangen und sich durchtragen lassen, das ist auf jeden Fall eine Parallele, die ich zu dem Fallschirmsprung ziehen würde. Aber es fällt einem schon manchmal einfach ja, das Herz in die Hose, wenn man eben kurz vor dem Auftritt ist und merkt, oh, jetzt bin ich heute aber wieder aufgeregt, aber ich habe eben jetzt zum Glück Techniken, die es mir erlauben, das Ganze in ein Positives umzukehren und nicht sozusagen unter den Nerven zu erliegen.
Wir hören einen Ausschnitt Musik, die klingt ein bisschen wie aus dem Weltenraum, aus dem Cellokonzert von Henri Dutilleux. Aus dem Cellokonzert von Henri Dutilleux. Das klingt wie Musik aus fernen Welten. Sie haben dieses Stück eingespielt. Was lieben Sie daran?
Das Konzert von Dutilleux ist im besten Sinne französisch, als dass es sich eben sehr mit Farben beschäftigt. Er ist ein meisterlicher Orchestrator und lässt das Orchester in den fantastischsten Farben schillern. Es sind 5 Sätze, die unterschiedlicher nicht sein könnten, also von größter Dramatik bis eben in einen sehr intimen Klang, wie wir es eben bei Miroir gehört haben.
Sie spielen ja auch viel Zeitgenössisches. Was macht das mit einem Musiker, wenn der Schöpfer des Werkes im Raum sitzt?
Es ist ganz merkwürdig. Ich arbeite sehr intensiv mit Komponisten zusammen. Es kommt dann aber ein Punkt, wo ich tatsächlich sagen muss, so jetzt ist die Arbeit mit dem Komponisten beendet und jetzt beginnt die Arbeit des Performers Johannes Moser. Und da ist es eben ganz oft überraschend, dass Komponistinnen und Komponisten zwar sehr genau wissen, was sie ausdrücken wollen, aber nicht unbedingt wissen, wie das auf der Bühne zu realisieren ist. Und die Tipps, die ich dann für die Aufführung bekomme von den Komponisten, ist meistens irreführend.
Und ich dachte, dass der Adrenalinspiegel einfach noch ein sehr besonderer ist, wenn der Mensch, der es geschaffen hat, im Publikum sitzt. Weil ein Mozart oder ein Haydn kann ihn nicht sagen, das habe ich mir aber eigentlich ganz anders vorgestellt.
Ja, das ist eine gute Frage, weil letztendlich, wenn ein Komponist etwas aufs Papier setzt, also einen Code benutzt, nämlich schwarze Punkte auf liniertem weißen Papier, dann ist das ja eine Botschaft. Und ich glaube, das ist so ein bisschen wie Flüsterpost. Also der Komponist hat eine Idee und die wird dann per Papier oder jetzt neuerdings auch per iPad eben an den Musiker verschickt. Und dann dekodiert der Musiker wieder etwas aus diesem Papier und bringt es dann zu Gehör. Und ich finde es oftmals total frustrierend, wenn ich ein Stück lerne und die Noten, die oftmals in der neuen Musik sehr kompliziert sind, ja, wirklich nach bestem Wissen und Gewissen gelernt habe. Und dann, neulich hat mir eine Komponistin gesagt, ach, das macht gar nichts, welche Noten du da spielst. Und es war eine wahnsinnig schwere Stelle. Ich habe da bestimmt 3 Monate dran getüftelt. Und da hat die gesagt, nee, es ist völlig egal, was sie da spielen. Es geht mir um den Gestus. Und das war totaler Frust. Und da muss ich wirklich sagen, dann, das ist vielleicht keine schlechte Komponistin, aber es ist eine schlechte Technikerin. Und es ist jemand, die eben nicht das Handwerk beherrscht des Codierens und des Übersetzens. Und da ist eben bei mir dann gleich der Ofen aus gewesen. Also da habe ich wirklich jede Motivation verloren. Weil es ist ja wirklich so, wenn man ein neues Stück lernt, was man uraufführt, das ist ein riesiges Stück Arbeit. Also ich rechne normalerweise 3 bis 4 Monate Arbeitszeit, bis ich mich eben gewappnet fühle für so eine Uraufführung. Oftmals schreiben die Komponisten dann auch erst sehr spät fertig. Also ich hatte auch Stücke, wo die Tinte noch nass war, als ich es uraufgeführt habe. Und dementsprechend war natürlich dann auch die Uraufführung nicht so grandios. Also da spielen ganz viele Faktoren mit hinein, die man eigentlich so gar nicht vermuten würde. Aber es läuft nicht immer alles ganz glatt.
Und da wollen wir doch zum Ende dieser Sendung noch einmal Musik hören, die Johannes Moser rundum begeistert und immer wieder neu begeistert. Kürzlich hat er Musik von Mendelssohn eingespielt, und zwar von beiden Geschwistern, von Felix und von Fanny. Und wir hören noch den ersten Satz aus der D-Dur-Sonate für Cello und Klavier von Felix Mendelssohn Bartholdy, gespielt von Johannes Moser Cello und Alasdair Beatson Klavier. Ich bin Ulrike Timm und ich freue mich, dass Sie uns zugehört haben. Thank you.
Musik.